esst ausreichend Eiweiß, versorgt euch gut damit. Im Idealfall mit natürlichen Lebensmitteln. Natürlich braucht es auch eine gewisse Eiweißmenge pro Mahlzeit. Die grundlegende Empfehlung 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht der DGE ist quasi so die Mindestempfehlung. Hier gilt auch wieder, nicht viel hilft viel. Es braucht ausreichend Eiweiß, keine Frage. Aber wir müssen es nicht bis ins Unermessliche übertreiben. Eine Shake-Variante kann eine Idee sein, wenn man es gut verträgt. Ich habe im Idealfall auch weniger Hungerloch und auch Energieeinsparer, also Kalorieneinsparer, und dann vielleicht mit dieser Methode sogar abnehmen kann.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Leute, herzlich willkommen. Hier sind die Health Nerds. Es ist Hitzewelle in Deutschland. Ich hoffe, ihr habt alle ein schattiges Plätzchen und seid bisher gut durch die heiße Phase gekommen. Wir wollen heute mal über ein Thema sprechen, was, wenn ihr im Social Web unterwegs seid, an dem führt eigentlich momentan kein Thema vorbei. Ich sehe es jeden Tag. Es ist großes Thema Proteinfasten. So, und jetzt habe ich mit Matthias darüber gesprochen. Sag, Matthias, lass uns doch mal über Proteinfasten sprechen. Und da sind bei uns beiden sofort das Verständnis, was das ist, völlig in zwei Richtungen gelaufen. Und da gibt es also eine große Verwirrung, Matthias. Die müssen wir jetzt gleich erstmal aufklären. Herzlich willkommen erstmal. Schön, dass du da bist, mein Lieber.
Hallo Felix, ich freue mich, mit dabei zu sein.
Also, jetzt pass mal auf. Jetzt wollen wir mal gucken. Viele Influencer und Ernährungsberater, die meinen mit Proteinfasten, dass man morgens möglichst früh einen Proteinshake trinkt oder den Tag bewusst mit einer sehr proteinreichen Mahlzeit beginnt. Wissenschaftlich betrachtet, und das ist natürlich dein Weg, Matthias, bedeutet Proteinfasten etwas völlig anderes. Im Grunde das genaue Gegenteil. Deswegen, wir müssen zu Beginn dieser Folge das wirklich mal aufräumen. Wie definiert die Wissenschaft den Begriff Proteinfasten?
Naja, es bezieht sich quasi das, was gefastet werden soll, nämlich Eiweiß selbst, also Protein. Also nicht klassisches Fasten im Sinne von ich esse gar nichts, sondern ich esse alles außer Eiweiß. Mhm. Das wäre quasi die Definition andersrum betrachtet, und da gehen wir sicherlich im Detail nochmal drauf ein, verschiedene Signalwege, die immer wieder auch assoziiert werden mit erhöhter Wachstumsrate, zu viel Insulinausschüttung und Hemmung von Autophagieprozessen, dem quasi entgegenzuwirken und dementsprechend dem Körper die Möglichkeit zu geben, eher zu regenerieren auf der einen Seite und natürlich so mit Blick auf Longevity, gerade eben so Wachstumsfaktoren, die wir intrazellulär kennen, mTOR-Aktivität beispielsweise, dadurch reduziert werden soll, indem ich quasi weniger Eiweiß esse. Wir haben auch schon viel über Eiweiß gesprochen und ich glaube, auch das sollten wir an der Stelle nochmal mit einordnen, welcher Weg denn jetzt vielleicht sinnvoll ist. Und genau wie du erwähnt hast, die andere Betrachtung ist, ich faste und in meinem Fastenfenster nutze ich eigentlich eine zusätzliche Eiweißquelle, die möglichst rein aus Eiweiß besteht und nicht noch zusätzlich weiteren Kohlenhydratquellen oder Fettquellen, also keine komplette Mahlzeit in den Makronährstoffgruppen, sondern Fokus auf Eiweiß.
So, und das ist also im Grunde ja zwei völlig konträre Sichtweisen. Und deswegen, wir werden beide Seiten, beide Für und Widers oder beide Effekte, die diese Ernährungsform haben, uns heute mal angucken. Also lass uns mal bei dem Trend bleiben, den, wie gesagt, viele im Internet momentan auch beobachten oder vielleicht auch mitmachen. Proteinfasten, Definition 2026, Influencer World. Also wir starten in den Tag mit einer extrem proteinreichen Mahlzeit. Häufig sind das so Proteinshakes. Hier unser Philipp aus unserem Podcast-Team hier, der kam auch, hat direkt gesagt, ich mache das schon seit einem halben Jahr. Und auch ich, habe meine Ernährung ein bisschen umgestellt, mache auch mehr Sport seit einiger Zeit. Auch ich trinke ganz gerne morgens mal diese Milchshakes, diese Proteinshakes, die es in jedem Supermarkt momentan gibt. Du schüttelst in meinen Kopf und sagst, da ist so viel Müll drin, das ist gar nicht gut. Aber ich muss sagen, ich stelle auch einen Effekt fest. Ich trinke das morgens um 9, wenn ich die Kinder zum Kindergarten gebracht habe. Und dann habe ich bis 12, 13 Uhr absolut keinen Hunger oder Appetit. Ja, also das funktioniert schon. So ein Ding hat immer 400 Kalorien und eben viel Protein, zumindest steht es drauf. So, und das machen also viele. So, dieses Proteinfasten, ich starte in den Tag mit einer Extraladung Protein. Ich esse kein Brötchen, kein Brot, kein Müsli, keine Cornflakes, gar nichts, sondern diesen Milchshake, Proteinshake, bumm. Was sind die Effekte? Was sagt der Gesundheitswissenschaftler dazu?
Naja, lass uns das auseinandernehmen. Also Milchshake würde ich nochmal definieren als, heißt nicht unbedingt, dass ein Eiweißshake immer ein Milchshake sein muss. Ne? Also nur, dass wir da in der Begrifflichkeit nochmal klar sind. Ein Shake an sich kann, so wie du es auch beschreibst, oder das, was du verwendest, da kenne ich die Firma ja auch und ich sage auch nicht, dass alles Schrott da drin ist, aber es ist im Endeffekt eine flüssige Mahlzeit. Und dennoch im Verhältnis wahrscheinlich eiweißreicher und in der Gesamtkonstellation von der Energiedichte nicht so hoch, wie wenn du dich eben dann doch an dem Morgen entschieden hättest für ein Croissant mit Marmelade und dann noch ein Brötchen und vielleicht noch einen anderen Aufstrich mit dazu. Und dann haben wir Folgendes. Wir hätten nämlich bei einem klassischen Frühstück, je nachdem wie es aussehen würde, eine höhere Menge an Kohlenhydraten. Wir hätten eine niedrigere Menge an Eiweiß, sehr wahrscheinlich, also zumindest das, was wir so aus der westlichen Ernährung kennen. Und dann natürlich eine Beeinflussung der Verfügbarkeit in der Aufspaltung von unseren Aminosäuren. Am Ende eine höhere Blutzuckeranstieg und dann auch eine höhere Insulinausschüttung. Und vielleicht hier schon mal einer der spannenden Punkte, dass die Zusammensetzung eurer ersten Mahlzeit, nämlich genau dem Frühstück oder dem Fastenbrechen am Morgen, einen Impact darauf nimmt, wie sich die Entscheidungsfähigkeit über den Tag mit verändert. Stell dir vor, die gleiche Kalorienmenge, du hast ein Frühstück, das ist eher kohlenhydratreich und eins, das ist eher eiweißreich. Und die Akzeptanz, den Umgang im Alltag mit Dingen umzugehen, funktioniert quasi besser mit einer eiweißreichen Ernährung als mit einer kohlenhydratreichen Ernährung. Das nur mal grundsätzlich zur Zusammensetzung. So, aber wenn wir weiter denken und sagen, okay, jetzt habe ich sehr viel Kohlenhydratanteil, relativ wenig Eiweiß, einen hohen Blutzuckeranstieg, einen schnellen Insulinanstieg, dann ist es potenziell so, dass man auch schneller wieder Hunger entwickeln würde. Und dann könnte es doch sein, dass ich schon früh, vielleicht vor dem Mittagessen mit einer weiteren Zwischenmahlzeit, mein entstandenes Hungerloch oder Hungergefühl wieder überwinden würde. Und das setzt quasi in dem Bereich an, wo man sagt, naja, wenn ich die erste Mahlzeit eiweißreich gestalte, bis hin zu einem Eiweißshake, der dann zu einem Großteil wirklich aus einer Eiweißquelle besteht. Du hast eben den Milchshake angesprochen. Wenn wir also klassisch so Whey-Protein, Molke-Eiweiß nehmen, dann hat das so zwischen 78-81% Eiweißgehalt. Also 100 Gramm sind dann ungefähr 78-81 Gramm Eiweiß. Und der Rest sind dann durchaus Kohlenhydratquellen, Fettquellen, je nachdem, was man so noch mit dabei findet. Und dann habe ich quasi die Möglichkeit, eine direkte Verfügbarkeit von Eiweiß am Morgen. Und wir sind uns auf der einen Seite eben schon einig, dass die Eiweißversorgung in der Ernährung unter Umständen zu niedrig ist. Also wir selbst die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlenen 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nicht abdecken können. Und am Ende haben wir hier dann schon mal die erste Fraktion Eiweiß mit dabei. Wenn ich das mit Training kombiniere, dann habe ich auch den passenden Baustoff, dass meine Muskeln besser regenerieren können. Und ich habe im Idealfall auch weniger Hungerloch. Und die Folge könnte ja dann sein, dass die danach folgende Mahlzeit auch ein bisschen Raum hat, bis ich wieder essen muss und auch Energie einspare, also Kalorien einspare und dann vielleicht mit dieser Methode sogar abnehmen kann.
Gibt es da wissenschaftliche Untersuchungen oder ist das Thema zu jung, dass es da schon belastbar irgendwas gibt?
Na, ich glaube, so wie es von Seiten Social Media aufgeführt ist und durchgeführt wird, sind es viele, so wie es zumindest berichtet wird, viele Erfahrungsberichte. Aber durchaus gibt es eine Datenlage zum Thema einer Ersatz-Eiweiß-Shake-Ersatz- Anwendung in einer Mahlzeit, die jetzt nicht unbedingt nur auf das Frühstück gesetzt sein muss. Da gibt es durchaus Untersuchungen und die Effekte sind durchaus auch gegeben. Das heißt, wenn ich meine Mahlzeitenstruktur so gestalte, dass ich die Häufigkeit reduziere und da fängt es ja bei vielen schon an, so ich entscheide mich dafür, eine Mahlzeit als Eiweißshake zu mir zu nehmen und habe dann noch zwei weitere Mahlzeiten. Für viele ist das schon der erste Einstieg überhaupt, kontrollierter oder strukturierter die eigene Ernährung aufzubauen. So, und dann könnte es häufig auch eben passieren, dass wenn ich meine Ernährung umstelle, ich erstmal auf Verzicht gehe und zu radikal runter reduziere und dann vor allen Dingen zu wenig Eiweiß zu mir nehme und dann wie so eine Art Crash-Diät habe, vielleicht auch sehr schnell abnehmen würde, aber im Umkehrschluss, wenn ich das wieder verlasse, auch wieder zunehmen würde. Und von daher, ja, gibt es definitiv eine Datenlage als Ersatz, jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, nur auf das Frühstück bezogen, einen Eiweißshake zu verwenden oder auch an zwei Zeitpunkten am Tag und dann nur noch eine Mahlzeit zu haben und gleichzeitig in den Makronährstoffgruppen gut abgedeckt zu sein.
Jetzt beschreiben viele vor allem auch den Effekt auf den Blutzuckerspiegel oder auf die Vermeidung von Blutzuckerspitzen, diese Insulinspitzen. Mhm. Wie gut ist das belegbar oder untersucht? Funktioniert das? Ist das eine gute Methodik? Ich weiß, wir haben auch über den Longevity-Papst Brian Johnson hier mehrfach gesprochen. Mhm. Der ist ja ein Fetischist, habe ich neulich erst wieder gelesen, wenn es darum geht, diese Blutzuckerspitzen zu reduzieren. Ja, also das wirklich irgendwie tief zu halten und gar keine krassen Ausschläge zu haben. Ist dieses Proteinfasten, wie es momentan im Trend behandelt wird, also dass extra viel Protein zu sich genommen wird, hat das Auswirkungen auf diese Blutzuckerspitzen? Ist das ein Tool?
Durchaus, weil die Blutzuckerspitzen sich unter verschiedenen Aspekten natürlich auswirken. Das heißt, logischerweise erhöht sich der Blutzuckerspiegel mehr, wenn schnell verfügbare Kohlenhydrate in die Blutbahn gelangen. Ja? Das heißt, alles, was schnell verdaubar ist oder direkt verfügbar ist oder kurzkettiger in den Strukturen, also einfach freier Zucker beispielsweise, würde auch schneller aufgenommen werden. Darüber hinaus hat die Komplexität der Mahlzeit auch einen Einfluss. Das heißt, wenn ich anfange, Makronährstoffgruppen miteinander zu kombinieren, das gilt für jetzt den Zucker, den ich gerade erwähnt habe, zusammen mit einer Fettquelle beispielsweise oder eben zusammen mit einer Eiweißquelle. Das können wir uns vorstellen, der Verdauungsprozess länger benötigt und dementsprechend der Anstieg, die schnelle Verfügbarkeit in der Blutbahn nicht so schnell vonstatten geht, wie wenn ich, naja, übertrieben gesprochen, einfach etwas sehr Süßes in reiner Zuckerform, also wenn ich Zucker löffeln würde beispielsweise, weil das wird schon über die Schleimhäute aufgenommen, geht schnell durch den Magen durch, ist schnell im Dünndarm und wird auch dementsprechend schnell aufgenommen werden. Ja, jetzt kombiniere ich eine Eiweißquelle, und ich würde das auch grundsätzlich empfehlen, zu auch den anderen Hauptmahlzeiten, dann habe ich eine höhere Komplexität in der Mahlzeit und der Blutzuckeranstieg wird sich dementsprechend auswirken, dass die Spitze nicht zu hoch sein wird. Wichtig, jeder reagiert auch etwas anders auf Mahlzeiten und natürlich auch zu bestimmten Tageszeiten und je nachdem, was man vorher an Aktivität gemacht hat und Ähnlichem. Aber so grundlegend kann man sagen, die Kombination ist schon sinnvoller als nur isoliert den reinen Zucker. Und bei dem Eiweißshake kann es eben unter Umständen sein, dass wir auch keinen extrem hohen oder keinen starken Anstieg des Blutzuckerspiegels sehen werden. Und dann gibt es noch eine weitere wichtige Komponente, die Dosis oder die Menge wirkt sich natürlich auch aus. Das heißt, wenn du eine sehr große Mahlzeit isst, wird der Blutzuckerspiegel sehr wahrscheinlich auch schneller und dann auch länger oben bleiben, als mit einer kleineren Mahlzeit in der Größenordnung, wie es beispielsweise vielleicht auch bei einem Shake sein könnte.
Mhm. Dann lass uns doch, Matthias, bevor wir gleich rüberschwenken und die andere Definition der Proteindiät uns anschauen oder des Proteinfastens uns anschauen, lass uns einmal nochmal kurz bei diesen Shakes bleiben. Ich habe es eingangs schon gesagt, du hast die Augenbrauen immer hochgezogen, als ich dir von meinen Shakes erzählt habe. Und du hast vollkommen recht, es gibt natürlich ganz verschiedene, nicht nur auf Milchbasis, sondern es gibt ja auch Proteinriegel und so weiter und so fort. Viele Proteinpulver, die man sich selber zusammenmixt. Ich habe auch gesehen, es gibt Proteinpulver, was du in den Kaffee reinmachen kannst. Was hältst du generell davon? Ist das etwas, wo du sagst, das kann man sich durchaus angucken, das muss man mal ausprobieren? Oder ist das Marketing? Was verbirgt sich dahinter?
Also es ist auf jeden Fall Marketing.
Aber gutes Marketing.
Gutes Marketing, das mag sein.
Ja.
Aber um das einmal auch einzuordnen, aus meiner Erfahrung über die letzten mittlerweile Jahrzehnte rund um Ernährungsthemen, es gibt immer wieder einen Trend und es gibt immer wieder eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird, im positiven wie im negativen Sinne, und irgendwo stürzen sich Menschen drauf. Bei Eiweiß, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen, ist ohne Zweifel im Vergleich auch zu direkt verfügbarem Zucker, wenn man es gegeneinander aufwiegen wollen würde, oder zu Kohlenhydratquellen, natürlich ein wesentlich und entscheidender Unterschied, dass es nicht nur Treibstoff für die Zellen sein kann, sondern Aminosäuren enthält, die Baustoffe sind, um körpereigenes Eiweiß zu produzieren. Und wir haben im Gegensatz zu Zucker keinen essentiellen Zucker. Das heißt, wir müssten ihn nicht essen. Der Körper könnte ihn aus unterschiedlichen Quellen eben auch selbst produzieren oder auf anderen Energieträgern laufen, wie Fettsäuren beispielsweise. Aber die in Eiweiß enthaltenen Aminosäuren, diese proteinogenen Aminosäuren, benötigen wir, um, naja, Hormone zu produzieren, um Enzyme zu bilden, um Neurotransmitter zu bilden, um Rezeptoren zu bilden. Letztendlich all das, was in eurer DNA gespeichert ist als Gene, wird abgespielt und eine Aminosäurenkette gebaut, was wir am Ende dann als Eiweiß bezeichnen würden. Von daher hat Eiweiß natürlich prioritär schon eine enorme Wichtigkeit und wir kennen diese Unterscheidung zwischen essentiellen und nicht essentiellen Aminosäuren. Die machen natürlich etwas aus, die müssen Teil der Ernährung sein. Und Fakt ist auch, mit Blick auf eine westliche Ernährung, die man sicherlich auch nochmal unterscheiden könnte zwischen USA westlich und Europa westlich, haben wir aber im Großen und Ganzen schon eher ein Missverhältnis und ein Shift Richtung hohe Kohlenhydratmengen, auch hohe und zu hohe Fettmengen und zu wenig Eiweiß. So, und wenn wir dann darüber sprechen, was sind die Bürden unserer Gesellschaft, vor allen Dingen, wenn wir auch auf Alterung schauen und Alterungsprozesse schauen, dann wissen wir auch, naja, auch Muskulatur baut sich ab. Und dann gibt es eben zwei wichtige Komponenten. Das eine könnte eine Ernährungskomponente sein. Jetzt würde man sagen, es essen doch eigentlich alle genug, auch kalorisch genug, aber eben unter Umständen zu wenig Eiweiß. Und dann der viel wichtigere Punkt, nicht die adäquate Bewegung und Muskeltraining mit im Alltag, auch im höheren Alter dann mit dabei zu haben, sodass Muskulatur noch schneller abgebaut wird. Und wenn wir uns also die Daten zu Eiweiß anschauen, ist relativ klar, wir brauchen es. Es ist ohne Zweifel, müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Und jetzt kommt das, dass man sagt, okay, dann ist das doch ein super guter Trend. Und es könnte sein, dass es mehr und mehr aus einer Fitnessbranche kommt, wo man sagt, okay, was brauchen Sportlerinnen und Sportler noch mehr? Gerade Kraftsportler. Na, mehr Eiweiß, weil das der Baustoff ist, dass mein Muskel aufgebaut werden kann, nachdem ich ihn hart trainiert habe. Und dann gibt es einzelne Aminosäuren daraus, die sogenannten verzweikettigen Aminosäuren, die ich in dem Eiweiß finden kann, die besonders gerne auch noch den Muskel stimulieren, um noch mehr Eiweiß zu produzieren oder sich zu vergrößern. Und aus der Riege heraus kommt, glaube ich, die Idee, okay, dann brauchen wir alle mehr Eiweiß und dann haben wir aber das Problem, dass Eiweiß irgendwo in Lebensmitteln, in natürlichen Lebensmitteln verpackt ist, ob nun in Fisch oder in Fleisch oder in Eiern und wie auch immer. Und dann kommen aber andere Makronährstoffe dazu, dann ist das eben auch Fett. Und wenn Fett mit dazu kommt, wissen wir, steigt eben auch die Energiedichte pro 100 Gramm. So, und dann fangen wir an, das zu isolieren und sagen, naja, aber wenn ich dann davon mehr esse, dann würde ich mich überessen und dann wird die überschüssige Energie eingespeichert werden. Dann kann ich ja dabei nicht meinen Körperfettanteil halten. Und deswegen ist der Shift eher Richtung Eiweiß. Ich finde das an vielen Aspekten gar nicht verkehrt und wir sollten den Eiweißgehalt im Blick behalten, aber wir müssen es auch nicht übertreiben. Ja, wir hatten schon in den 80ern eine Phase, wo es Atkins, glaube ich, war, der eine sehr eiweißbetonte Ernährung für sich mit dabei hatte und eigentlich nur auf Eiweiß gegangen ist. Dann fehlen unter Umständen noch Dinge. Eine vollwertige Ernährung, auch im Sinn einer artgerechten Ernährung, die sollte einen Eiweißanteil haben in der Ernährung. 20%, 30%, vielleicht auch noch etwas mehr, 35%. Aber dann kriege ich rein theoretisch meine Aminosäuren darüber schon gut abgedeckt. So, aber vom Trend ins Marketing ist dann, naja gut, Eiweiß ist super und wir packen das überall rein. Und auf einmal hast du Riegel, wo drauf steht, hier hast du 20 Gramm Eiweiß drin.
Ja.
Und rechnerisch passt das auch, aber es ist halt dann auch ein hochkalorischer Riegel, wo eben auch sehr viel Fett und Zucker mit drin ist. Und nur darauf zu gehen, macht nicht unbedingt Sinn. Und das führt mich zu dem anderen wichtigen Punkt. Irgendwann ist zu viel Eiweiß, je nach Typ und je nach Mikrobiom, auch ein zu viel an Eiweiß. Und es bekommt Menschen vielleicht gar nicht so gut, alles mit Eiweiß zusätzlich zugesetzt zu haben.
Okay, macht Sinn. Worauf sollte ich achten, wenn ich jetzt das mal ausprobieren will, im Supermarkt heute Abend stehe und mir so eine Trinkmahlzeit mal mitnehmen will? Also ja. Wir wollen ja keine Werbung machen jetzt für Einzelne oder Einzelne bashen, um Gottes Willen. Aber also bei den Dingern, die ich trinke, da steht immer drauf, ein Drink, eine Mahlzeit, 5 Stunden Sättigung, alle Nährstoffe drin, 23 Vitamine. Also es wird natürlich alles immer sehr schön dargestellt. Zucker hast du gerade schon angesprochen, hochkalorisch. Man muss also schon ein bisschen drauf achten, was wirklich drin ist. Gib uns doch mal so 3-4 Ausrufezeichen, wo ich, wenn ich die Flasche umdrehe, mal reingucke, wo sollte ich vielleicht dann doch überlegen, ob es das Richtige ist.
Naja, das, wovon du sprichst, ist eigentlich eher so eine Formularernährung, wo ich eigentlich eine Trinknahrung mit einsetze.
Genau, genau.
Und unter uns, und wir haben noch nicht im Detail drüber gesprochen, wir können das gerne auch außerhalb des Podcasts nochmal im Detail machen.
Das ist mir zu teuer bei dir.
Nein. Wenn ich eine Ernährung als Trinknahrung jetzt mit einbaue, nochmal, ja, die Mahlzeit hat dann nur 400 Kilokalorien, deckt einen Großteil auch mit der Eiweißversorgung mit ab. Das mag alles richtig sein. Aber jetzt gehen wir doch nochmal bitte auf den Verdauungstrakt des Menschen zurück. Es gibt einen Grund, Felix, warum sich im Laufe der Evolution diese Kiefergelenkstrukturen entwickelt haben, sich Zähne gebildet haben, Speichel produziert werden kann, es einen langen Verdauungstrakt gibt, von Mundraum bis Anus, der dafür da ist, Nahrung solide in einem Verdauungsprozess aufzuspalten. Und das Problem, das ich sehe, jetzt bin ich nicht nur bei der Trinknahrung, das bezieht sich auch auf jeden anderen Eiweißshake oder jedes Pulver, was ich mir reinmische. Ich kombiniere das unter Umständen nochmal mit Milch, Milchersatz, auch nur mit Wasser. Am Ende habe ich etwas Flüssiges und was schon mal wegfällt, und das ist in unserer Gesellschaft eines der, meiner Erfahrung nach, wenn ich mit Menschen spreche, eine der Hauptthemen. Wir essen sowieso zu schnell und zu unachtsam. Und dann gießen wir uns mal eben schnell durch den Mund, durch den Schlund, einen Viertelliter, halben Liter Flüssigkeit in den Magen rein. Und das ist dann sehr schnell. Verdauung beginnt nicht nur im Mund, sondern beginnt in dem Prozess vorher, mit dem ich mich schon mit Ernährung auseinandersetze, mit meiner Mahlzeit auseinandersetze, sie vielleicht zubereite. Verdauungsenzyme werden schon produziert, es wird vorbereitet. Dann habe ich einen Kauprozess, in dem es zur Einspeichelung kommt und auch schon zur ersten, Felix, enzymatischen Aufspaltung. Sondern hast du das im Magen und dann passiert eine Flüssigkeit grundsätzlich auch zügiger den Magen selbst und gelangt in den Dünndarm, unter Umständen noch nicht gut mit Magensäure zersetzt oder nicht gut aufgespalten und vorverdaut quasi, bevor es dann ja den eigentlichen Verdauungsprozess im Dünndarm gibt, wo dann Galle und auch Verdauungsenzyme aus der Bauchspeicheldrüse mit hinzukommen, das Ganze emulgiert und aufgespalten wird und dann die Nährstoffe aufgenommen werden. Worauf ich hinaus will, ist, wenn ich das übertreibe oder auch meine Eiweiß ist das Allerwichtigste und alles andere ist völlig irrelevant, dann wird es unter Umständen ein zu viel und viele Menschen reagieren mit Verdauungsproblemen darauf. Und deswegen sage ich, wir haben hier noch nicht drüber gesprochen, aber das bekommen Menschen mit, indem sie merken, das bläht unter Umständen auf oder ich merke am Ende des Tages, dass das, was hinten vielleicht nochmal als Gas rauskommt, irgendwie fauliger riecht, als es mal vorher roch. Und das zeigt uns schon, okay, diese Eiweiße, die jetzt in Massen reinkommen und in jeder Mahlzeit noch und auch Fertignahrung zugesetzt werden, ein zu viel ist und die Verdauungsenzyme vielleicht gar nicht hinterherkommen, die Eiweiße nicht gut aufgespalten werden, diese dann unter Umständen das Immunsystem triggern können oder sich Bakterien auch nochmal mehr drüber freuen und vor allen Dingen schwefelige Gase nochmal mehr und mehr mit produzieren. Und das kann auch, dazu gibt es Langzeitdaten in dem Sinne natürlich noch nicht, aber kann durchaus auch zu einer Veränderung bis hin zu einer, nennen wir es mal, Verschlechterung des Darmmikrobioms führen, dass ich mir das über meine Ernährung quasi mit erzeugt habe. Also kurzum, Eiweiß ist wichtig, es muss ausreichend in der Versorgung sein. Eine Shake-Variante kann eine Idee sein, wenn man es gut verträgt. Und wenn man schon merkt, es funktioniert nicht, dann könnte man zum Beispiel auch über zusätzliche Verdauungsenzyme nachdenken oder eben zumindest auch etwas langsamer trinken, nicht zu schnell zu trinken oder wirklich auch einen Kauprozess zu imitieren, wären vielleicht Ideen, um hier einen positiven Einfluss drauf zu nehmen. Weil es ansonsten erst für den Verdauungstrakt ein zu viel werden könnte, dann für das Darmmikrobiom, auch für das Immunsystem. Und hier gilt auch wieder, nicht viel hilft viel. Es braucht ausreichend Eiweiß, keine Frage. Aber wir müssen es nicht bis ins Unermessliche übertreiben.
So, also ganz klare Position von unserem Gesundheitswissenschaftler Matthias Baum zum Thema Proteinfasten, wie es die Internetwelt momentan interpretiert. Vor allem also der Start in den Tag mit proteinreicher Ernährung, mit Shakes oder mit Pulvern, die uns da übermäßig mit Protein versorgen sollen.
Man kann das übrigens auch mit echten Lebensmitteln machen. Ich will nicht sagen, dass ein Eiweiß Pulver in Form von Molkepulver ist ein hochverarbeitetes Lebensmittel, aber es ist halt Molkepulver. Das kann ich mir auch irgendwo anders drin einrühren beispielsweise. Das ist ein Tipp, den ich häufiger gebe, dass man es nicht als Shake trinken muss, aber man kann quasi eine Frühstücksmahlzeit, die man hat, auch erstmal eiweißreicher gestalten. Das nur mal so als Überlegung. Und natürlich, da bin ich auch mit dabei, braucht es auch eine gewisse Eiweißmenge pro Mahlzeit. So, das heißt, die grundlegende Empfehlung 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Der DGE ist quasi so die Mindestempfehlung. Das kann jetzt jeder für sich einmal ausrechnen. Also sein eigenes Körpergewicht mal 0,8. Und neuere Empfehlungen haben hier auch im Podcast zu gesprochen. Eher stammend aus den USA. FDA hatte die neue Empfehlung dazu rausgegeben. Und wir orientieren uns also eher an 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Da entsteht keine Schädigung für die Nieren. Es gibt gewisse Vorerkrankungen der Nieren, wo man das ein bisschen mit berücksichtigen sollte. Aber das heißt auch hier nicht, dass gar nichts an Eiweiß gegessen werden sollte. So, und dann ist das mein Zielbereich. Und wenn ich das auf 3 Mahlzeiten runterbreche, brauche ich auch eine gewisse Eiweißmenge pro Mahlzeit. So, das heißt, wenn ich auch noch passend trainiere, und das ist wichtig noch mit zu erwähnen, dann sollten diese 25 Gramm bis 30 oder vielleicht auch noch etwas mehr pro Mahlzeit schon auch mit dabei sein. Also wer jetzt anfängt und sagt, ach, ich habe gehört, Eiweißpulver könnte was sein und nimmt einen Löffel mit 10 Gramm und dann nochmal in der Umrechnung sind vielleicht nur 80% davon, 50% davon überhaupt nur Eiweiß, dann ist die Menge an Eiweiß auch unter Umständen sehr gering. Nur das auch nochmal an der Stelle mit erwähnt zu haben.
Also, spannendes Thema. Und wir haben unter dieser Folge, wenn ihr uns über Spotify hört, eine kleine Umfrage gestartet. Da könnt ihr mal reinklicken. Habt ihr das schon mal probiert? Seid ihr auch Team Proteinfasten à la Internettrend? Also morgens wirklich sehr proteinreich in den Tag starten? Ich bin mal gespannt, wie viele Leute da aktuell mitmachen. Ja, klickt mal gerne rein. Vielleicht habt ihr das auch noch gar nicht auf dem Schirm. Dann könnt ihr einfach mal auf Nein drücken. Aber ist mal ganz interessant, wie ihr das gemacht habt. Und schreibt gerne mal auch eure Erfahrungen in die Kommentare. Ich, wie gesagt, mache es unbewusst seit etwa einem halben, dreiviertel Jahr. Und ich muss sagen, mir bekommt's gut. Ich habe abgenommen und habe vor allem diese Heißhungerattacken, die ich auch morgens und vormittags hatte, deutlich in den Griff bekommen.
Und um da nochmal zu sagen, du nimmst ab, weil du am Ende unterm Strich deinen
Energiebedarf
abdeckst, aber weniger zu viel ist oder vielleicht früher noch besser nicht gefrühstückt hast, weil wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, man könnte ja auch eine erste Mahlzeit mal ausfallen lassen im intermittierenden Fasten. Mhm. Aber die Folge ist für viele, dass sie dann irgendwie doch Hunger bekommen oder sich so durch den Tag snacken.
Genau.
Und unterm Strich wird die Energiedichte höher sein. Jetzt hast du eine klare Struktur. Es sind 400 Kilokalorien. Du hast einen Eiweißbedarf wahrscheinlich, ich habe es jetzt von den Werten her nicht genau im Kopf, bei den Produkten hast du gut mit abgedeckt für eine erste Mahlzeit. Dadurch stabilere Blutzuckersituation. Und am Ende weißt du schon, okay, ich brauche jetzt eigentlich keine Zwischenmahlzeit mehr mit dazu. Und dann baust du eine Routine auf und kannst dadurch abnehmen.
Ja, also
das ist durchaus ein legitimer Weg. Klar.
Also es ist bei einer Flasche, ist immer ein halber Liter, 27 Gramm Protein.
Genau. Und das sind genau in dieser Range, wo ich auch sagen würde, das sollte in einer Mahlzeit sowohl für Männer als auch für Frauen durchaus auch mit enthalten sein, weil man sonst durchaus, wenn ich mit Menschen über Eiweißpulver rede und sage, darüber könnte man nachdenken, man könnte das einrühren, dann ist die Dosierung manchmal auch ein bisschen zu gering. Ne? Und dann, wie gesagt, kommt man auf zusätzliche 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gramm und das deckt das dann nicht optimal mit ab. Und von daher kann man da ruhig auch etwas mehr von verwenden. Der Körper kann es gut verarbeiten, aufnehmen und auch einbauen. Und wie gesagt, noch besser, wenn es dann auch wirklich gut verdaut wird. Da muss jeder individuell mit drauf schauen.
So, jetzt Matthias, wollen wir mal darüber sprechen, wie die Wissenschaft, wie deine Zunft sozusagen, eigentlich das Thema Proteinfasten definiert. Es sagt nämlich, also Proteinfasten heißt eigentlich, ich ernähre mich proteinreduziert oder sogar komplett weggelassen. Also ich nehme gar kein Protein zu mir und das ist eine also deutlich bewusste Reduktion über einen bestimmten Zeitraum. Und jetzt ist natürlich das ein krasser Widerspruch zu dem, was wir gerade besprochen haben. Ja, also du hast auch die amerikanische Gesundheitspyramide angesprochen, hast gesagt, die wurde jetzt korrigiert, dass wir deutlich mehr Protein zu uns nehmen sollten, als man bisher in den Ernährungsrichtlinien verankert hatte. Unser Körper braucht Protein, unser Muskelwachstum braucht Proteine. Im Alter, wenn wir älter werden, brauchen wir deutlich mehr Proteine. Beim Thema Longevity ist es ein großes Thema. So, und jetzt der Widerspruch. Moment, Proteinfasten, da wird genauso diskutiert, ob zeitweise weniger Protein nicht auch gesundheitsfördernde Effekte haben kann. Wie passt das zusammen?
Naja, das passt insofern zusammen, dass es auch hier, also jeder Trend bringt uns einen Gegentrend mit. Jetzt reden wir mehr und mehr über, ach, Eiweiß ist wunderbar. Und natürlich wirft es Fragen auf, ob das denn wirklich so geeignet sein kann. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade eben schon mal dafür eine Einordnung geben können. Und dann gibt es natürlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich insbesondere, und da haben wir auch schon häufiger zu gesprochen, mit Mechanismen auseinandersetzen, die mit Alterung einhergehen können. Und es gibt hier verschiedene Wirkmechanismen oder mechanistische Prozesse, die in unseren Zellen stattfinden, die natürlich auch ernährungsabhängig getriggert werden und gleichzeitig eine Auswirkung darauf haben, ob vielleicht Krankheiten oder Alterungsprozesse beschleunigt werden können. Ich habe das eingangs eben schon mal kurz so in den Raum geworfen, dass bestimmte Aminosäuren in der Lage sind, körpereigene Aufbauprozesse zu beschleunigen oder zu aktivieren. Da reden wir über einen intrazellulären Transkriptionsfaktor, der quasi für Aufbau in Zellen sorgen kann, und der nennt sich mTOR. Und dieses mTOR hat auch eine Verbindung bei einer hohen Aktivität von mTOR, dass Zellen schneller altern. Wir können uns das vorstellen, wenn der quasi aufbaut, dann ist der Prozess in der Zelle beschleunigt, dann werden andere Zellen auch wieder abgebaut. Es kommt zur schnelleren Regeneration und Alterungsprozesse würden beschleunigt werden. So, und gleichzeitig liefert die Zufuhr von sehr viel Eiweiß und natürlich auch Energie und Insulin, ist möglicherweise andere insulinähnliche Wachstumsfaktoren, Insulin-like Growth Factor 1, nur um es an der Stelle mal erwähnt zu haben, der quasi mehr und mehr in den Körper kommt und immer wieder auf Aktivität schaltet. Auf Aktivität im Sinne von, hey, hier ist genügend Energie, bau mal auf, produziere, werde größer, geh mehr und mehr in den Turnover rein, altere schneller. Sondern es ist gerade vor ein paar Wochen ein Artikel erschienen eines auch Langlebigkeitsforschers, der auch sehr kritisch über diesen Proteintrend gesprochen hat und gesagt hat, es ist nicht eine sinnvolle Strategie und übertrieben, ihr wisst, wie das mit diesen Headlines so ist, stand dann am Ende so im Raum, naja, wer Eiweiß isst, stirbt früher. Ja, aber, und um da ganz klar zu sagen, das ist sehr mechanistisch, über was wir hier gerade sprechen. Ja, das heißt, eine gewisse mTOR-Aktivität ist schon völlig in Ordnung. Und wir reden bei einer hohen mTOR-Aktivität nicht nur über Alterung, sondern auch über Krebs, dass wir hier eine gewisse Beschleunigung haben. Und es ist auch relativ klar untersucht, dass bestimmte Aminosäuren, ich habe sie eben schon genannt, die verzweigkettigen Aminosäuren, die BCAAs, insbesondere Leucin, aber auch Isoleucin und Valin, quasi wie nicht nur als Baustoff dienen, um neues Eiweiß zu bilden, sondern wirklich als Aktivator dafür, dass die Zelle mehr und mehr in einen Wachstumsbeschleunigungsprogramm reinkommt. Und wenn ich dann natürlich häufig esse und dann auch eine gewisse Kohlenhydratmenge noch mit dabei habe und diese Signalgeber mit dabei habe, dann könnte es eben passieren, und ich sage bewusst könnte, dass es zu einer Veränderung im Zellstoffwechsel und dann für den ganzen Organismus kommt. Alles, was es aber dazu gibt aktuell, bezieht sich eher auf diese mechanistische Betrachtung, weniger direkt übertragbar auf den Menschen. Weil die Kombination oder jetzt hier nur rauszulösen und zu sagen, Eiweiß ist jetzt der Übeltäter, greift halt auch wieder völlig zu kurz. Es ist dann eine hochkalorische Ernährung, wo auch Eiweiß mit enthalten ist und andere anabole Prozesse, viel Insulin beispielsweise, die durchaus noch mehr eine Rolle dabei spielen. Die Reduktion hiervon, also gerade von Leucin oder auch Methionin als Aminosäuren, um sie nochmal explizit zu benennen, könnte unter Umständen auch eine Strategie bei bestimmten Erkrankungen sein, wie Krebserkrankungen. Aber es greift zu kurz, jetzt zu sagen, sobald hier eine Diagnose im Raum steht, darf ich auf jeden Fall gar kein Eiweiß mehr essen. So, das ist der eine Teil, quasi den Prozess zu hemmen. Und der andere wichtige Aspekt ist, zu versuchen, Prozesse, über die wir auch schon häufiger gesprochen haben, zu aktivieren, nämlich Autophagieprozesse. Und was war das nochmal? Das waren Recyclingprogramme, die in unseren Zellen ablaufen. Immer dann, wenn die Energie in der Zelle abfällt, also wenn wir quasi einen Energiemangel erzeugen. Und das steht eben konträr dazu, dass ich, wenn ich sehr viel Eiweiß zuführe, dann können Autophagieprozesse schlechter ablaufen. Mhm. Auch das ist präklinisch und auch strukturell erklärbar oder in der Zelle nachweisbar. Aber Autophagieprozesse können eben über auch eine niedrigere Mahlzeitenfrequenz, über Fasten mit unterstützt werden zumindest, über körperliche Aktivität, über regelmäßiges Training und rein theoretisch auch über ein Kaloriendefizit. Und dann kann ich eine gewisse Verstärkung mit Fastenperioden oder intermittierendem Fasten auch mit einbauen. Wobei das nicht so stark ist, wie man sich das mal vorgestellt hat, dass man nach 16 Stunden komplett in der Autophagie ist. Aber zumindest eine gewisse Richtung gibt es dabei. Und das ist quasi so ein bisschen der Gegenspieler dabei. Und es sorgt natürlich dafür, wenn ich das Eiweiß rausnehme, auch wieder für eine gewisse Stoffwechselentlastung. Alles in allem unterm Strich, wenn ich mehr kurzzeitige Energiemangelsituationen in der Zelle habe, weniger Wachstumsprozesse, würde sich das im Umkehrschluss auch wiederum positiv auf Langlebigkeit auswirken. Das klingt erstmal plausibel, aber das ist final für den Menschen so nicht bewiesen. Ja? Und einen letzten Satz noch an der Stelle. Das Proteinfasten, zumindest das, was ich an Datenlage kenne, heißt jetzt aber auch nicht, ich esse gar nie mehr Protein, sondern dann gezielt an bestimmten Punkten, beispielsweise an einzelnen Tagen weniger. Das ist unter Umständen nochmal gedanklich etwas, wo man sich drauf einlassen kann. Ja, auch hier, die Natur hat nicht vorgegeben, dass wirklich bei jedem immer wieder diese gleiche Eiweißmenge reinkommen muss, sondern unterm Strich muss das Ganze passen und es darf beides passieren. Es dürfen auch mal Mangelzustände entstehen und ein gewisser Überschuss. Haben wir es im Laufe der Evolution natürlich immer wieder, sind wir mit konfrontiert worden. Und diese Wechsel sind durchaus auch vielleicht ebenfalls ein gesundheitsförderlicher Faktor. Das heißt, Proteinfasten heißt nicht null Eiweiß für immer, sondern wenn, dann vielleicht nochmal etwas reduzierter.
So, das heißt, nur dass wir das nochmal sauber sortieren, während bei der Proteinfasten-Variante, über die wir zuerst gesprochen haben, es bedeutet, ich kann da eine Routine haben, dass ich wirklich dauerhaft jeden Tag, jeden Morgen mit einer sehr eiweißreichen Nahrung in den Tag starte, ist das Proteinfasten, wie es die Wissenschaft beschreibt, eher etwas, was man wirklich über einen definierten Zeitraum macht. Gib uns da nochmal eine kurze Einschätzung. Mache ich das einmal im Monat, 3 Tage? Mache ich das einmal im Jahr, 1 Monat lang? Wie sollte ich das, wenn ich diese Effekte ausprobieren will, wie oft würdest du empfehlen, diese komplette Reduktion der Proteine zu machen?
Ja, genau. Also ich stelle mich hier an der Stelle aber schon auf die Seite, dass ich jetzt nicht pauschal empfehlen würde, dass jeder bitte auch einen Tag Protein fasten sollte, im Sinne von Eiweiß rauszunehmen. Dann wäre eine Möglichkeit, wenn man trotzdem drüber nachdenken würde, auch vielleicht mit Blick auf Verdauungsprozesse, dass man sagt, so 1 Tag pro Woche proteinarm, aber nicht proteinfrei. Ja, also, das wäre etwas, was man gut einbauen könnte. Andere würden das wie so eine Art Schonkost oder sowas in die Richtung vielleicht auch beschreiben. Ey, oder man könnte sagen, man verändert den Prozess auch nochmal und sagt, ich mache vielleicht auch ein intermittierendes Fasten, eben nicht über 16 Stunden, sondern über 24 Stunden. Sowas kann man durchaus mal mit einbauen, um auch zu erkennen, wie gut ist meine metabolische Flexibilität, wie gut kann ich damit umgehen, wenn eben nicht ständig und immer wieder eine Mahlzeit kommen muss, damit ich überhaupt funktionieren kann. Ja, und dann ist das eine Möglichkeit, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Aber nochmal, es ist nicht sinnvoll, um das auch ganz klar zu sagen, für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler. Es ist nicht sinnvoll für Menschen, die sich gerade in so einer Rekonvaleszenzphase befinden, also bei Wundheilung, postoperativ. Es ist nicht sinnvoll, diese Empfehlung in der Schwangerschaft, Stillzeit bei Kindern und Jugendlichen. Es ist nicht sinnvoll, wie viele andere Essensempfehlungen auch. Auch das Eiweiß-Shake-Fasten-Variante bei Essstörungen oder restriktivem Essverhalten. Und stoffwechselseitig würde ich hier auch nochmal bei Menschen über 65 und geringer Muskelmasse oder vielleicht auch schon so etwas, was sich Sarkopenie nennt, ne, wo die Muskelmasse im Übermaß eben abgebaut wird oder eine höhere Gebrechlichkeit besteht oder Untergewicht besteht, würde ich jetzt sowas nicht empfehlen. Da würde ich eher darauf achten, das wäre das Einzige, da würde ich auch keinen Shake-Fasten nehmen, sondern auf jeden Fall nur eine gute Eiweißabdeckung quasi wirklich mit zu gewährleisten.
Abschließend, Matthias, was ist aus deiner Sicht die wichtigste Erkenntnis für unsere Community? Also, sollte man sich aktuell eher darauf konzentrieren, genügend Protein zu essen oder darüber nachdenken, eben zeitweise bewusst weniger davon aufzunehmen?
Dann ist die ganz klare Empfehlung, esst ausreichend Eiweiß, versorgt euch gut damit, im Idealfall mit natürlichen Lebensmitteln, strukturiert euch das über den Tag. Ihr habt Orientierungswerte, haben wir jetzt gerade benannt, von 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Selbst wenn man sich an die 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht halten würde, ist man zumindest nicht massiv in einer Unterversorgung, wenn man nicht ein bestimmtes sportliches Ziel hat oder ähnliches. Da kann man individuell adaptieren. Deckt man das im Idealfall damit ab, wirklich jetzt zu sagen, Eiweiß rauszunehmen, Protein zu fasten, sehe ich nicht als nennenswerten Vorteil. Dass wir das können evolutionär und dass das möglich ist, steht außer Frage. Und von daher darf man sowieso wie an Fastentagen auch das durchaus mit einbauen unter den eben erwähnten Voraussetzungen von Vorerkrankungen oder bestimmten Lebensphasen.
Proteinfasten, Leute, unser Thema heute hier bei den Health Nerds. Wir halten fest, hinter diesem Begriff verbergen sich tatsächlich zwei völlig unterschiedliche Konzepte. Während also auf Social Media häufig ein proteinreicher Start in den Tag gemeint ist, beschäftigt sich die Wissenschaft beim eigentlichen Proteinfasten mit der Frage, wie unser Körper auf eine zeitweise Reduktion von Proteinen, von Aminosäuren reagiert und was da die positiven Effekte auf unsere Gesundheit sein können. Die aktuelle Datenlage ist dabei recht eindeutig. Für die meisten Menschen ist eine ausreichende Proteinversorgung deutlich wichtiger und besser untersucht als eine bewusste Proteinrestriktion. Gerade für Muskelgesundheit, für unseren Stoffwechsel, Sättigung und gesundes Altern spielt Protein eine zentrale Rolle. Die Forschung zu Proteinfasten, Autophagie und Longevity ist spannend, viele Fragen sind aber noch offen und eben nicht final geklärt. Der scheinbare Widerspruch löst sich also schnell auf. Beides kann biologisch interessant sein, doch die deutlich stärkere Evidenz liegt aktuell auf der Seite einer guten Proteinversorgung. Matthias, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Leute, am Montag gibt es die nächste Ausgabe hier bei den Health Nerds. Bis dahin, versorgt euch ordentlich mit Proteinen, lasst es euch gut gehen und bleibt gesund.
Übertreibt es nicht. Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.